Die Gnade sei mit uns und der Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, wir hörten es ja schon, heute ist Israel-Sonntag. Wir haben ja im Verlauf des Kirchenjahres immer einen Sonntag, den sogenannten Israel-Sonntag, der sich mit dem Thema der Erwählung des Volkes Israel beschäftigt. Wenn es um das Thema Israel und die Erwählung des Volkes geht, dann geraten einige ja immer so ins Schwärmen und verdrehen die Augen und sehen so eine heile Welt vor sich. Ja. Und haben vielleicht Römer 9 bis 11 im Kopf und geraten ganz außer sich. Wir wollen heute mal miteinander einen kleinen Ausschnitt betrachten darüber, was Paulus zur Erwählung, zur Verstockung und zur Wiederannahme des von Gott erwählten Volkes beschreibt. Dazu aber möchte ich vorausschicken, die Kapitel 9 bis 11 im Römerbrief behandeln das Thema Israel. Und das Kapitel 9 beginnt damit, dass dem Volk Israel unverbrüchlich die Verheißungen Gottes gelten. Paulus fragt, welche Vorzüge haben sie denn, die Juden? Viel in jeder Hinsicht, denn ihnen gelten die Verheißungen Gottes. Also unverbrüchlich die Verheißung Gottes. Aber Verse 9 bis 11 stehen nach, Kapitel 9 bis 11 steht nach Kapitel 1 bis 8 und vor Kapitel 10 bis 16. Denn in Kapitel 1 bis 8 verhandelt Paulus unter anderem in den Kapiteln 1 bis 3 schwerpunktmäßig, dass alle Menschen Sünder sind. Und nicht die Herrlichkeit von sich aus erlangen, sondern ohne Verdienst gerecht werden, allein durch den Glauben. Vorher zählt er auf, ja, die Sünden der Menschen. Und da können wir uns ja vorstellen, so Kapitel 2 und 3, dass die Juden sich die Hände rieben und sagten, ja, ist auch gut, dass er es denen mal sagt, den Heiden. Das sind ja auch verkommene Sünder. Und dann muss er ihnen sagen, und ihr Juden seid nicht besser. Das geht 9 bis 11 voraus. Jetzt kann man die Augen schon wieder normal gucken und muss nicht rumschwärmen. Paulus ist ganz nüchtern. Auch Israel gilt das. Es gibt keinen Sonderweg, auch nicht für Israel. Auch für die läuft der Weg des Heils nur über den Messias, im Griechischen Christus, den Gesalbten. Aber auch das nur aus Gnade. So kann Paulus sagen, durch ihren Fall ist den Nationen das Heil geworden. Durch ihren Fall ist das Heil nun auch zu den Heiden gekommen. Und damit auch zu uns. Gott hat also nun das Heil nicht mehr ausschließlich für sein Volk Israel bereitet, sondern es auch den Heidenvölkern angeboten. Der Grund, warum wir hier sitzen, warum wir Gottesdienst feiern können, warum wir Kinder Gottes werden können, warum wir in den Bund Gottes mit hineingenommen werden. Gott bietet es uns an. Aber es wird uns nur zuteil durch den Glauben an Jesus Christus. Und dann stellt Paulus die Strenge und die Güte Gottes gegenüber. Ich lese uns den Abschnitt, den, du nimmst es mir nicht übel, Johannes für uns heute rausgesucht hat, denn ich habe gerade erfahren, dass eigentlich ein anderer Abschnitt dran ist. Ich hab den Johannes-Text genommen aus Römer 11, ab Vers 25. Da schreibt der Apostel Paulus: Ich will euch, liebe Brüder, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, so lange, bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht in Jesaja 59 und Jeremia 31. Es wird kommen aus Zion der Erlöser, der abwenden wird alle Gottlosigkeit von Jakob. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Im Blick auf das Evangelium sind sie zwar Feinde um euretwillen, aber im Blick auf die Erwählung sind sie Geliebte um der Väter willen. Denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Denn wie ihr zuvor ungehorsam gewesen seid, wie ihr zuvor Gott ungehorsam gewesen seid, nun aber Barmherzigkeit erlangt habt wegen ihres Ungehorsams, so sind auch jene jetzt ungehorsam geworden wegen der Barmherzigkeit, die euch widerfahren ist, damit auch sie jetzt Barmherzigkeit erlangen. Denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller erbarme. Wir beten. Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir, denn ich ziehe es aller Habe und dem größten Reichtum für. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist's nicht um 1000 Welten, aber um dein Wort zu tun. Amen. Ja, wie war denn die Situation, wie kommt Paulus denn auf solche Gedanken? Nun, wir müssen bedenken, es gab in der Gemeinde in Rom Judenchristen und Heidenchristen. Also Christen, die Juden gewesen sind und Christen, die aus den Völkern ringsherum, aus den Heiden, zu Jesus gefunden haben. Judenchristen und Heidenchristen. Und Paulus muss nun die Heidenchristen vor Hochmut gegenüber den Judenchristen warnen und ihnen zeigen, die Gemeinde Gottes lebt doch wovon? Von den Verheißungen, die Gott Israel gegeben hat. Davon lebt doch die Gemeinde bis heute. Den Verheißungen, die er den Vätern gegeben hat, Abraham, Isaak, Jakob. Und die Heidenchristen sind doch nur aus lauter Güte und Gnade Gottes jetzt auch Teilhaber dieser Verheißung. Nur aus Gottes Güte gilt es doch den Heidenchristen nun auch. Und dass wir heute hier sitzen, dass wir wissen dürfen, wie wir vor Gott gerecht werden, wie wir selig werden und wie wir leben sollen, verdanken wir diesen Verheißungen. Verdanken wir dem schon längst verheißenen Messias im Alten Testament. Und seiner Gnade, dass er uns in diesen Bund mit hineingenommen hat, nicht weil wir so toll sind. Manch ein Christ lebt ja nach dem Motto: Gott, hast du aber Glück, dass du mich hast. Was wärst du nur ohne mich? Ohne mich wird dein Reich Gottes doch gar nicht vorankommen. Nein, aus lauter Güte. Nicht, weil wir besser wären als Israel. Nicht, weil wir besser wären. Und er nennt es in Vers 25, der erste Vers, Geheimnis. Und sagt ihnen dann, dass einem Teil Israels Verstockung widerfahren ist. Aber er sagt nicht, Gott hat Israel verstoßen. Verstockung ist einem Teil widerfahren. Paulus selber ist doch das lebendige Beispiel dafür, dass er sein Volk nicht verstoßen hat. Denn Paulus zählt ja auf, ja, welche Vorzüge hätte ich denn, wenn ich sie denn aufzählen wollte, sehr viele. Ja. Ich bin Jude, ja, und zählt alles auf, ja, gelehrt in den Schriften und so weiter. Aber dessen rühmt er sich nicht. Er ist selbst aus dem Stamm Benjamin, ja, dem Gott die Ehrenbezeichnung gab. Wie hatte Gott Benjamin genannt? Liebling des Herrn. Eine bleibende Verheißung. Und Gott hat sich vorläufig einen Rest bewahrt, sagt er, der sich ihm zugewandt hat. Das erinnert uns woran? Elia. Wie war das? Ich bin alleine übrig geblieben. Und Gott sagte ihm, ich habe mir 7000 Mann übrig behalten, alle, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal. Gott hat sich 7000 Mann übrig behalten. Daran erkennen wir Gottes Gnadenwahl. Das übrige Israel hat Gott der Verstockung preisgegeben, indem er es seinen eigenen Wegen überlässt. Wir sehen das an ihrer Unfähigkeit bis heute, den Christus zu erkennen und ihn auf ihn zu hören. Also Verstockung. Es ist ja auch bis heute so, dass wenn in der Synagoge aus den Schriften gelesen wird, so Kapitel über den Gottesknecht zum Beispiel in Jesaja 49 und 53 gar nicht gelesen werden. Ja. Und jetzt sagt der Apostel, dass diese Verstockung wie lange anhält? Bis die Vollzahl der Heiden in diesen Gnadenbund hineingekommen ist. Es gibt also ein Maß. Gott lässt uns in die Karten gucken. Da gibt es ein Maß, an dem wir erkennen sollen, wann es soweit ist. Er nennt keine Zahl. Die wissen wir nicht. Ja? Dieses Maß wird hier benannt, eine Vollzahl, die kennen wir nicht. Aber irgendwann ist dieses Maß einmal voll. Wir sagen ja auch, wenn einer uns wieder und wieder genervt hat, also jetzt ist das Maß aber voll. Ja? Wenn die Vollzahl der Heiden zu Christen geworden sind, deswegen gab Jesus den Missionsauftrag. Deswegen geht unsere Hanna nach Thailand. Deswegen haben Rimas lange auch in Thailand Dienst getan und so weiter. Die Missionare, die hier waren. Deshalb erzählen wir anderen das Evangelium von Jesus.
Wie lange warst du in Russland? Ist ja auch
bezahlt. 5,5 Jahre, ja. Deshalb der Missionsauftrag. Gott will in seiner unendlichen Güte noch viele Menschen dabei haben, bis das Maß voll ist. Und dann heißt es, wird ganz Israel gerettet werden. Ganz Israel steht hier im Gegensatz zu dem vorher erwähnten Rest. Vorher heißt es ein Rest und dann ist die Rede von ganz Israel. Es muss hier auf das Volk bezogen werden. Es ist nicht zu entnehmen, dass der Text hier jeden Einzelnen meint. Es ist das Volk als solches gemeint. Ja. Liebe Gemeinde, Israel ist das von Gott erwählte Volk, ob uns das nun passt oder nicht. Und Gott hat sich an dieses Volk gebunden mit seinen Verheißungen. Und er wird, wie es in Hosea ja auch dann unter anderem beschrieben ist, wo er ja mit Israel ins Gericht ging mit seinem Volk, wo Hosea eine ehebrecherische, hurerische Frau heiraten sollte als Sinnbild, als Zeichenhandlung dafür, dass Gott sagt, du bist Lo-Ami, nicht mehr mein Volk. Und es dann auch gleich wieder dreht und aus Lo-Ami wieder Ami macht, mein Volk. Und wir dürfen aus Gnade dazugehören. Und Gott hat seinem Volk einen besonderen Schutz gegeben. Er kann sogar sagen, wer sich an Israel vergreift, tastet meinen Augapfel an. Paulus spricht deutlich von der Wiederannahme Israels als Volk. Und das bezeichnet Paulus hier als Geheimnis. Das übersteigt unsere menschliche Logik. Aber voraus geht die Rettung einer großen Zahl von Menschen aus den Heiden, also Nicht-Israeliten. Und damit bleibt Gott seinen Verheißungen gegenüber Israel und den Nationen treu. Und wenn wir jetzt mal die Kamera schwenken in das letzte Buch der Bibel, Offenbarung, Kapitel 7, Vers 9, da steht, siehe eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation, aus den Stämmen und Völkern und Sprachen, stand vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen, und sie rufen mit lauter Stimme und sagen, das Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm. Da haben wir es, das Lamm Gottes wird in der Ewigkeit weiter eine Rolle spielen. Diesen Ehrentitel, Lamm Gottes, den wird Jesus, der Messias, der Christus, auch in der Ewigkeit beibehalten. Lamm Gottes. Und da ist es ganz offensichtlich, dass es ohne Lamm Gottes, ohne Opfer für unsere Sünden, ohne Sühne nicht geht. Ohne dass Jesus für uns das Lamm Gottes geworden ist, werden wir dort nicht stehen und nicht einstimmen in diesen großen Lobgesang. Wir nicht und Israel auch nicht. In dieser Welt können Menschen ohne Jesus leben und an ihm vorbeileben. Können sie machen. Tun ja auch die meisten. Aber in der Ewigkeit nicht. Da werden wir mit dem Lamm Gottes, soll ich sagen, konfrontiert. Ja. Da wird das Lamm Jesus selber das Kriterium sein, das über Heil oder ewige Verdammnis entscheidet. Auch für Israel. An diesem Lamm Gottes entscheidet sich unser zeitliches und ewiges Schicksal. Paulus ist hier ganz nüchtern. Okay? Sie haben jetzt noch an keiner Stelle die Augen verdreht oder verklärt geguckt. Paulus ist ganz nüchtern und ich hätte fast gesagt, biblisch. Ja? Ohne Schwärmerei. Und er zeigt sein Erbarmen, das er den Heiden gegenüber gezeigt hat in Jesus. Das gilt genauso auch seinem Volk Israel. Jetzt dürfen wir es auch mal so rumsehen. Wenn er uns Gnade erwiesen hat und wenn er uns treu ist in seinem Wort bis heute, dann ist er es doch umso mehr seinem Volk Israel. Wenn ich sie jetzt einlüde, vorzukommen, ja, das ist, wir haben im Deutschen so einen schönen Konjunktiv. Ja, und benutzen wir nicht. Ich habe mir mal sagen lassen, so ein Satz mit wenn würde, ist eigentlich ein schlechtes Deutsch. Wenn lüde, wenn ich sie einlüde, nach vorne zu kommen und sie mal berichten sollten im Rückblick, die Treue Gottes in ihrem Leben zu berichten. Ich glaube, wir säßen die ganze Woche hier. Ja. Gott ist uns doch schon treu. Wie viel mehr dann seinem Volk Israel. Wieso sollte es Israel nicht gelten? Aber auch für sie ist dieses Erbarmen nur begründet in dem Glauben an den Messias. Nur wenn er die Sühne geworden ist für unsere Schuld, dann gilt diese Erlösung. Für die Heiden und für die Juden kein Sonderweg. Und so sehen wir an den Wegen Gottes mit seinem Volk Israel auch wieder seine Gnade. Er hatte sich ihnen wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder gnädig erwiesen. Als er sie aus der Knechtschaft erlöste, war er in der Wolken- und Feuersäule, hatten sie ihn sogar vor Augen. Und sie haben ihm wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder ins Gesicht geschlagen. Aber sind wir besser? Wenn einer besser ist, möge er mal aufstehen. Würde mich mal interessieren. Jetzt müsste ich mich eigentlich hinsetzen, ne? Ist nicht genau das auch unsere Geschichte? Gerade hatte Mose die Gebote Gottes empfangen auf dem Sinai, war 40 Tage, 40 Nächte dort, ließ das Volk mit Aaron zurück. Kaum kommt er wieder, wie lang haben die Gebote gehalten? Kommt wieder und sie haben sich schon einen Gott aus Gold, ein goldenes Stierbild gemacht. Und das Gericht Gottes ging über sie. Und dann fängt Gott nochmal neu mit denen an, die ihm treu sind und gibt nochmal seine Gebote mit seiner Hand geschrieben. Und fängt nochmal mit ihnen an. Hätte keiner von uns gemacht. Wir hätten gesagt, dann rutsch mir doch den Buckel runter. Gottes Gnade gilt. Und wir sehen, dass Gott zu seinem Wort steht. Wenn wir was sagen, tun wir das nicht immer. Aber wenn Gott etwas sagt, das gilt. Was er gesagt hat, führt er auch aus. Und wenn er Verheißungen gegeben hat, wird er sie auch erfüllen. Wir könnten jetzt die ganze Bibel mal absuchen, nach Verheißungen und nach den Erfüllungen gucken. Spannendes Thema. Und das stärkt doch auch uns in unserem Glauben, denn genauso gilt sein Wort, dass er uns durch den Glauben an Christus gerecht spricht. Komme, was da wolle. Warum? Nicht, weil ich gut bin. Nicht, weil ich toll bin. Nicht, dass Gott Glück hat, dass er mich hat. Sondern, weil er es gesagt hat. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht werde, ohne der Gesetzeswerke, allein durch den Glauben. Ist das Wort Gottes? Ja, natürlich. Gilt es? Ja. Und unsere Vernunft sagt uns oft was anderes. Auch wenn der Verstand was anderes sagt, sein Wort ist unumstößlich. Aus dem Lied von Paul Gerhardt, befiehl du deine Wege. Die eine Strophe können sie alle mitsprechen, und obgleich alle Teufel hier wollten widerstehen. Was er sich vorgenommen und was er haben will, das muss doch endlich kommen zu seinem Zweck und Ziel. Das Wort Gottes gilt. Haben wir gerade gesungen, sein Wort ist unumstößlich. Das gilt für Israel, für uns. Aber genauso gilt, wenn er uns sagt, dass dieser Weg ins Vaterhaus nur über Jesus führt. Und da meinen ja jetzt viele, ja, muss Gott denn so engstirnig sein? Der kann doch mal ein bisschen liberal sein. Ja. Der eine nimmt halt den Weg, der andere den. Es führen doch viele Wege nach Rom. Ja, ich will nicht nach Rom, ich will in den Himmel. Und da gibt es nur eins, Jesus, der von sich sagt, ich bin die Tür zum Vaterhaus. Und wer nicht durch die Tür gegangen ist, der steht draußen. Es gibt ein Drinnen und es gibt ein Draußen. Und wir sind automatisch durch unsere Geburt nicht drinnen, sondern draußen. Und wir müssen diesen Schritt hinein tun, durch Jesus Christus hindurch zum Vater kommen. Ihm unser Leben geben. Ihm sagen, Herr, sei du der Regent meines Lebens. Vergib mir meine Schuld. Du hast für mich bezahlt mit deinem Blut. Haben Sie diesen Schritt getan? Ist das in Ihrem Leben geklärt, wo Sie stehen? Warum stellt er jetzt diese Frage? Es ist doch Israelsonntag. Ich bin doch hier hingekommen, weil ich über Israel was hören wollte. Lass mich doch aus dem Spiel. Es gilt uns genauso. Wir sind mit hineingenommen in diesen Ölbaum eingepfropft. Pfropft, ein schweres Wort. Aber es geht nicht an Jesus vorbei. Und deshalb meine Einladung an Sie, sich wieder neu mit Jesus zu beschäftigen. Aber nicht nur aus der Distanz, wer ist der? Sondern sich mal auf Jesus einzulassen mit der ganzen Existenz. Fragen, warum hängst du da am Kreuz? Du bist doch der Sohn Gottes. Wieso hängst du da blutüberströmt, verflucht, wie so ein Stück Vieh angenagelt? Und dir sagen zu lassen, für dich habe ich es getan. Für deine Schuld für deine Sünden, weil ich dich lieb habe und weil ich in Ewigkeit mit dir zusammen sein will. Was er sich vorgenommen und was er haben will, die Vollzahl der Heiden, das muss doch endlich kommen zu seinem Zweck und Ziel. Amen. Wir beten. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Heilsplan, den du nicht nur erdacht, sondern teuer erworben hast, dass du dich selber hingegeben hast als Opfer für Sünden, für unsere Sünden. Wir danken dir, dass dein Wort gilt, was du deinem Volk gegeben hast, Abraham, Isaak, Jakob. Und dass du zu deinem Wort stehst und dass nichts in dieser Welt so gewiss ist wie dein Wort. Und dass nichts in dieser Welt so zuverlässig und sicher sich erfüllen wird wie dein Wort. Und so danken wir dir, dass es auch uns gilt durch den Glauben an Jesus. Und schenk uns, Herr, dass wir diese Frage mit dir klären, ob wir drinnen oder draußen stehen, ob wir durch die Tür gegangen sind, ob wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben, ob wir dir das Steuer unseres Lebens übergeben und du für unsere Schuld sühnst, oder ob wir selber einmal vor dir stehen wollen mit unserem Leben. Lass uns an diesem Sonntag neu deine Gnade und deine Treue erkennen, die du uns in der ganzen Bibel von der ersten bis zur letzten Seite zeigst. Und wenn wir schon lange mit dir leben, wir rückblickend nichts anderes sehen können als deine Treue. Und so mach es uns gewiss und stärke und festige und gründe du uns in dir. Amen.